Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen zu wichtigen sozialen Themen hört man auf der Straße? Und wie sieht die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. In dieser Sonderfolge von Fenninger trifft präsentieren wir die Highlights des Volkshilfesymposiums 2024 mit dem Titel »Ich will was sagen. Partizipation von armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen«. In einer Zeit, in der die Demokratie durch Kriege, Klimakrise und rechtsextreme Wahlerfolge herausgefordert wird, braucht es eine starke Zivilgesellschaft. Besonders wichtig ist es, jenen eine Stimme zu geben, die oft übersehen werden, nämlich armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen. 5 spannende Keynotes beleuchten, wie politische Mitgestaltung für diese Gruppe ermöglicht werden kann. Wir hören Beiträge von Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger, Politikwissenschaftlerin und Demokratieberaterin Tamara Ees, von der Expertin für Jugendpolitik und Jugendbildung Magdalena Schwarz, von Autor und Spezialist für Jugendszenen und Subkulturen Fabian Reicher sowie von den beiden VolkshilfeexpertInnen Hanna Lichtenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Fachexpertin für Sozialpolitik, und Judith Ranftler, Leiterin des Bereichs Soziale Arbeit und Sozialforschung bei der Volkshilfe Österreich. Im ersten Vortrag geht Erich Fenninger auf die Bedeutung von Demokratie und Partizipation ein und beleuchtet die Rolle von NGOs in unserer Gesellschaft. Warum ist die Demokratie in einer Krise? Wie wirken sich multiple Krisen wie der Klimawandel, die Teuerung und soziale Ungleichheit auf unsere Demokratie aus? Und vor allem, wie können wir als Zivilgesellschaft gegensteuern? Wie steht es nun um die Demokratie? Erich Fenninger zeigt auf, wie aktuelle Krisen und globale Entwicklungen die demokratische Teilhabe beeinflussen.
Demokratie verteidigen, die Rolle von NGOs in der Demokratie und Partizipation. Das heißt, also die erste Vorbemerkung ist, dass tatsächlich die Demokratie etwas ist, was in Bewegung ist. Erster Punkt. Zweitens, sie steht unter Druck oder sie kann erweitert und ausgebaut werden. Und damit ist schon zu erkennen, dass wir es mit einem Rahmen, einer Umrahmung unserer Gesellschaftsstruktur haben. Die Demokratie ist, die nicht immer jeden Tag gleich ist, sondern die sie im Laufe der Dekaden ändern kann. Genauso wie die Partizipationsmöglichkeiten. Die Partizipationsmöglichkeiten können erweitert werden, sie können beschnitten werden. Und ich meine, dass es genügend Befunde gibt, dass die Demokratie in einer Krise ist. Das heißt, der erste Befund, den ich einbringen mag, also die Demokratie befindet sich durchaus in einer Krise. Wir sehen es global. Wir sehen es in Europa und in Österreich. Wir wissen etliche Beispiele, dass immer mehr Parteien in Regierungsverantwortung kommen, die in der Tat illiberale Demokratien errichten wollen, autoritäre Demokratien errichten wollen. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil der Mensch, die Menschen, wir als Subjekte sich durchaus in Krisen in Permanenz befinden. Die letzten, kann man beinahe sagen, 17 Jahre sind geprägt von Krisen. Wir erinnern uns vielleicht an die 2008 stattfindende Finanzmarktkrise, die wir Jahre hindurch sich durchgezogen hat. In dieser Krise ist hochgepoppt die Euro-Krise. In der Zwischenzeit sind wir mit Kriegen konfrontiert, nicht nur in Europa, denkt man an Osten. Also die kriegerischen Auseinandersetzungen werden mehr, misst auch SIPRA-Institut. Also das ist eine dramatische Entwicklung. Wir haben es mit einer Teuerungskrise zu tun, mit einer Klimakrise in Permanenz. Der Unterschied vielleicht zu früher, haben wir Hainburg, die abgesetzt, damit kein Staudamm errichtet wird und die Aulandschaft weg ist, aber man hatte noch Zeit. Ja, also es war noch Zeit und jetzt tickt die Uhr. Also deshalb hat sich auch die Klimakrise dramatisch verändert, weil eigentlich die Zeit uns davonläuft. Dazu kommt eine Gesundheitskrise, eine Care-Arbeitskrise, mit der wir konfrontiert sind. Krise Demokratie, schon kurz erwähnt. Rechtsextremismus nimmt im globalen Umfang zu Und es entstehen auch politische Krisen der Demokratie und der Repräsentation. Also zusammengefasst könnte man hier festhalten, dass es in einem kurzen Zeitfenster so viel Krisen gegeben hat wie die Jahrzehnte davor nicht. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass eine Krise der nächsten folgt. Und der dritte Unterschied ist, wo ich mir sozusagen korrigieren muss, dass die Krise auf die nächste übergestülpt wird. Also wir haben es mit einer Kumulation von Krisen zu tun. Das wäre mal der erste Befund.
Nachdem wir einen Blick auf die globalen Herausforderungen werfen konnten, geht es im folgenden Teil um die Folgen für unsere Gesellschaft. Nämlich darum, wie Ungleichheit und Ausgrenzung demokratische Strukturen gefährden.
Diese Situation hat natürlich, so wie es auch Crouch definiert, eine Riesenauswirkung auf formale und demokratische Strukturen. Also demokratische Strukturen, wie Colin Crouch nennt, bleiben oftmals erhalten, aber sie werden unterhöhlt. Denken wir nur an die Justiz, an die Medien, nicht? Auch in Ungarn, wo es einen Umbau der Demokratie gegeben hat, gibt es natürlich auch noch Medien. Nur ist die Frage, ob sie frei sind oder nicht. Und wir wissen es, dass aus vielen Befunden sie unfrei sind, dass es keine freie Berichterstattung gibt, dass die Berichterstattung instrumentalisiert wird von den Herrschenden, von den Regierungen. Dass damit auch die Partizipationsmöglichkeit in diesen autoritären Demokratien zurückgedrängt wird. Und dass wir eine Art Expertentechnokratie erleben. Also das macht sie bemerkbar natürlich auch, indem zum Beispiel die Übergangsregierung in Österreich durchaus sehr applaudiert wurde. Allerdings hat sie wenig Entscheidung treffen können, weil sie nicht politisch sozusagen besetzt war. Aber wir können auch an Griechenland zurückdenken, wie die Austeritätsregierung dort eingesetzt worden ist, die Troika, die eigentlich für den Staat die Demokratie ersetzend den Staat gelenkt hat und hier die Einsparungen im Sinne der Eliten in Europa vorgenommen hat. Der Befund der Zuschauerinnen-Demokratie erscheint mir auch nicht unerheblich. Also eine Wahl sollte ja nach Alexander Honneth sozusagen der letzte private geheime Akt sein. Ja, das ist Demokratie. Die Vorbewegung ist einmal, dass wir alle gleich sind. Aristoteles, nicht? One guy, one vote, das sie dann materialisiert hat nach Rousseau. Also alle haben die gleiche Stimme. Aber wir sind aus diesen Prozessen immer mehr ausgeschlossen, die hier stattfinden. Und wir schauen mehr zu, als dass wir mitdiskutieren, aushandeln sozusagen. Das war die Grundidee, nicht? Dass wir gemeinsam da jetzt diskutieren und Entscheidungen treffen, wie wir zusammenleben wollen. Und wir sitzen dann meistens Endgeräten oder vor dem Fernseher und schauen 34 TV-Konfrontationen an, wo sich sozusagen die Spitzenrepräsentanten Ähnliches wiedergeben. Aber wir sind immer weniger einbezogen und natürlich in erster Linie wieder die Wirtschaftslobbyisten, die einen unglaublichen Einfluss auf die Demokratie haben. Und diese Entwicklung sozusagen, sehen wir, dass die eine große Auswirkung hat auf uns als Subjekte, wenn wir merken, dass die Demokratie zwar vorhanden ist, aber wo wir oftmals unzufrieden sind, dann ist ja die Unzufriedenheit eigentlich gekoppelt an die Demokratie, obwohl die Demokratie eigentlich jenes Instrument war, was uns nützt. Aber wenn sie es nicht mehr liefert, dann haben wir als Menschen natürlich eine Unzufriedenheit. Wir sehen das ja in verschiedenen Umfragen, wo die Zufriedenheit mit der Demokratie sinkt. Und in dem Fall trifft es natürlich auch immer wieder, wird es verknüpft mit Rassismus. Einerseits historisch bedingt, natürlich durch die koloniale Ausbeutung, die stattgefunden hat, aber auch mit der Denkbewegung. Wir sind vereinzelt, wir treten gegeneinander auf und sind ich-bezogen und damit produziert dieser erlernte Egoismus natürlich auch den Rassismus und die Abgrenzung, die Entsolidarisierung von anderen Menschen.
Doch was bedeuten diese Entwicklungen konkret für armutsbetroffene Menschen? Wie verhindert Armut politische Teilhabe?
Die Ausschlussungserfahrungen und die Diskriminierungen, die finden statt im Kleinen, durchaus, wenn man vielleicht ein Ansuchen stellt bei einer Behörde und dort abgewertet wird oder wieder für schuldig besprochen wird, dass man nicht ausreichend alle Dokumente bei sich hat. Die Menschen, die armutsbetroffen sind, leben eben isoliert. Sie haben meistens nicht mal Freunde und Freundinnen, reden nur von Bekannten, sind zu Hause eingeschlossen. Also für sie steht letztlich nicht einmal der öffentliche Raum zur Verfügung. Und selbst die Sozialräume in Österreich, gerade für die Jugendlichen, werden ja beschnitten, indem sie zu Schutzräumen erklärt werden, indem man vor den Bahnhöfen Musik spielt, die vielleicht Jugendliche nicht so antörend wie andere, um sie zu vertreiben und die Polizei besser zugreifen kann. Und wenn wir das alles einverleiben und so als Subjekt sehen, dann sehen wir, dass die Armutsbetroffenen und die gering verdienenden Menschen also zur Hoffnungslosigkeit tendieren. Wir sehen das in Umfragen beispielsweise, dass sich Jugendliche zu 17% Sorgen machen, ob ihrer Zukunft wegen. Also das ist schon heftig. Und wenn man armutsbetroffene Kinder fragt, sind es bei 31%. Und wenn man jetzt wieder auf den Eingang zurückblendet, wo ich begonnen habe, Demokratie ist der Ordnungsrahmen, wo wir leben und den verteidigen wollen, dann war das vor 30 Jahren definitiv ein anderer Befund. Die Sorgenlast war bei allen Menschen und bei Kindern und Jugendlichen geringer und bei den Armutsbetroffenen definitiv. Und das ist natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern erleben sie natürlich auch, dass sie nicht mehr repräsentiert sind. Also dass sozusagen Menschen mit wenig Kapitalien, mit wenig Einfluss auch keinen Einfluss haben auf die Politik und auf Regierungstätigkeit und sie dort auch ausgeschlossen sind. Und die Armut verhindert Teilhabe. Das, glaube ich, wissen wir, dass sie die soziale Teilhabe, das Mittun extrem verringert. Möchte das auch vielleicht am Befund von uns mit einbringen, dass das auch Kinder und Jugendliche feststellbar ist, dass sie viel weniger Freunde und Freundinnen haben, dass sie sich ausgeschlossen fühlen, dass sie mit ihren Eltern sozusagen sich in der Isolation befinden, dass sie extrem eben auf die Existenz ausgerichtet sind und ihre möglichen Ressourcen damit auf das fokussiert sind und diese Ressourcen auf diese Existenzorientierung gebunden ist und bleibt, dass sie wenig Zeit und Hoffnung haben, sie sich nicht einbringen können. Gibt es viele Studien beispielsweise in Österreich über das Ehrenamt, wer beteiligt sich im Vereinsleben oder so. Wir sehen eindeutig, dass natürlich Menschen mit keinen Ressourcen sie nicht einbringen können, weder weil sie Zeit haben, noch weil sie die Mobilität haben, noch weil sie vielleicht das Geld haben, sich von A nach B zu bewegen. Und drittens, oftmals das so große Barrieren sind, dass sie dort nicht hingehen können.
Klar wird, Armut bindet Ressourcen. Doch welche Rolle kann die Zivilgesellschaft spielen, um diesen Ausschlussmechanismen entgegenzuwirken? Im folgenden Ausschnitt hören wir Beispiele dafür, wie NGOs wie die Volkshilfe erfolgreich Themen wie Kinderarmut und soziale Gerechtigkeit auf die Agenda setzen und was wir alle tun können, um die Demokratie zu stärken.
Wir müssen auch überlegen, was das in uns heißt, wenn wir diese bestimmte Welt inhalieren und uns einvernehmen. Wie kommen wir da raus? Das ist die Frage. Und nachdem ja wir uns heute widmen, auch aus dem Aspekt der Zivilgesellschaft, möchte ich ein paar Bemerkungen anbringen. Und eine wieder mit Crouch, der auch die Negation sozusagen bespricht, also das, was nicht gelingt, sagt er eben, es ist wichtig, dass man eine lebhafte Auseinandersetzung führt in Demokratien. Und wenn Demokratien von den Institutionen her schon sich verschieben in Richtung autoritärer und Ausschluss, dann braucht es uns. Also wenn man mit Menschen redet aus Ungarn oder anderen Staaten, die diesen Prozess schon durchlebt haben, sie sagen, hey, wehrt euch früh, bringt euch ein, erobert jeden Raum innerhalb der Zivilgesellschaft, um hier dagegen zu halten, bevor letztlich der Druck von der anderen Seite zu groß geworden ist. Das kann durchaus chaotisch sein, widersprüchlich, aber es ist wichtig, dass sozusagen wir als Zivilgesellschaft etwas tun. Und einige Punkte vielleicht ist, die sicher jetzt nicht vollständig sind, aber soziale Räume zu nutzen und auch zu schaffen. Also, dass wir versuchen, Räume zu identifizieren, wo wir uns bewegen. Auch mit Menschen, mit denen wir in der Sozialarbeit tätig sind. Nicht nur in der individuellen, bilateralen Beziehung, sondern auch sie zu vergemeinschaften und mit ihnen Räume zu nutzen. Wenn wir wissen, wie hochgradig sie isoliert sind, dann versuchen wir rauszugehen. Probleme, die es gibt, zum Thema zu machen. Also Kinderarmut war immer schon ein Problem, aber wir haben es, und das ist, glaube ich, schon nachweislich, es ist uns gelungen, das zum Thema zu machen. Vor 12 Jahren war das kein Thema, aber ein Problem. Jetzt ist es ein Thema und es gelingt auch, dass wir sozusagen eine Lösung für dieses Problem entwickelt haben. Also damit möchte ich im Sinne auch vom Minister sagt, Mut machen. Also wir brauchen nicht nur zuschauen oder den nützlichen Idioten sozusagen, so wie es einmal Rudi Dutschke von der 68er-Bewegung formuliert hat. Wir können Geschichte auch schreiben, auch wenn es manchmal sehr hart ist und belastend. Was wir auch tun müssten, ist Entlastung anzustreben und zu ermächtigen. Sichtbarkeit und Repräsentation auch von armutsbetroffenen Menschen oder von benachteiligten Gruppen zu organisieren und zumindest sehen wir das so als Möglichkeit, einfach immer wieder die Kooperation mit Regierenden zu suchen, ja, um Einfluss zu nehmen, aber auch dort oder da, auch wenn es manchmal ein gewisses Risiko in sich birgt, auch Druck zu machen, öffentlichen Druck zu machen, um die Gesellschaft zu beeinflussen.
Zum Abschluss werfen wir nun noch einen Blick auf die Vision einer gerechteren Welt. Was können wir tun, um die Demokratie sowie soziale und ökologische Gerechtigkeit zu verbinden?
Wir sehen uns als Teil einer sozialen und vielleicht vor 12, 15 Jahren hätten wir eher nur sozialen Zivilgesellschaft gesehen, aber es ist eine sozial-ökologische Zivilgesellschaft. Wir können heute Sozial und Ökologie nicht mehr trennen und auch das vielleicht, weil wieder die Benachteiligten nicht schuld sind am Klimawandel, de facto geringste CO2-Ausstöße haben, aber sie sind diejenigen, die am meisten leiden von den CO2-Ausstoßen der anderen, die wohlhabender sind. Das ist ein Punkt. Und der zweite, vielleicht auch nicht ganz unspannend, dass wir auch Umfragen gemacht haben, dass die Armutsbetroffenen, die Menschen, die geringverdienend sind, sie am häufigsten ankreuzen, sie hätten gerne eine Grünfläche, Bäume in der Region, eine Beschattung. Gar nicht so die Wohlhabenden im Vergleich zu dieser Gruppe, weil sie den Witterungen ganz anders ausgesetzt werden, sind. Und möchte auch da ermutigen, dass wir wirklich auch immer wieder, wenn wir wissen, dass diese Lösungen richtig sind, auch in uns manifestieren, um diese soziale Gerechtigkeit, die ökologische Gerechtigkeit einzusetzen. Wir haben das gemacht bei Voices for Refugees, damals mit 150.000 Leute am Heldenplatz. Aber das ist nicht nur, dass man so große Themen bespielen muss. Es gibt unglaublich viele Organisationen, Train of Hope oder andere, die in dieser Zeit oder auch heute noch SOS Balkanroute aktiv sind, um mit und für geflüchtete Menschen zu arbeiten. Thema habe ich schon angesprochen, Voices gegen Kinderarmut. Aktionismus ist wichtig. Mit dem kann man auch die Medien einen Einklang finden. Wir radeln sozusagen die letzten 3 Jahre so viele Kilometer, wie es armutsbetroffene Kinder und Jugendliche gibt. Wir müssen uns aber für den Frieden aufstehen. Also beispielsweise wie Stand with Ukraine, wo es nicht nur darum geht, Hilfe zu organisieren. Es ist wichtig. Judith Ramftler war mit den Kolleginnen jetzt in der Ukraine. Und es ist brutal, wenn man in der Ukraine immer wieder ist, was das heißt, da für sich selbst sinnlich das immer wieder wahrzunehmen, in einer Kriegssituation plötzlich zu sein. Und gleichzeitig geht es aber auch, dass man aufsteht für den Frieden, dass man diesen Krieg stoppt. Demokratie verteidigen, ein Bild von heuer im Jänner, wie wir erlebt haben, dass in Potsdam die AfD mit anderen einfach tatsächlich von dieser Remigration, von dieser Massendeportation sprechen. Damals noch schockiert, heute schreibt es der Boulevard und andere Medien ganz locker von der Remigration, also von der Massendeportation, dass das durchaus nicht nur die Schutzbedürftigen betrifft oder denen, die Schutz gewährt wird, dass auch die Migrantinnen auf Fahndungslisten kommen oder wir, die ein bisschen politisch anders denken. Und als Lösung am Schluss, die letzten 2 Minuten noch, soziale Zusammenarbeit. Einerseits bildet für uns innerhalb der Volkshilfe alle, die Sozialarbeit studieren, hoffe, dass sie es wirklich wissen und damit das nicht ausführen müssen. Es ist die Global Definition. Wir halten die für zentral. Es ist eine zentrale sehr verdichtete Art und Weise, um uns zu begreifen. Und da drinnen steht Ermächtigung und Befreiung von benachteiligenden Strukturen und angeleitet an soziale Gerechtigkeit, Sicherheit, den Veränderungspotenzial. Und damit gehe ich schon weiter, dass unsere Ausgangslage und vielleicht auch von uns allen ist, dass ein gleichberechtigtes, freies Leben möglich ist. Ja? Es wird uns gern so weiß gemacht, das geht nicht, aber das geht. Warum sollen wir nicht, wenn wir auf die Welt kommen, einfach gleich an Würde und Freiheit geboren sein? Das hat schon der Immanuel Kant gesagt. Ja? Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in der Verfassung, in der deutschen, erster Satz. Also dafür müssen wir kämpfen gegen die, die jetzt gegen die Aufklärung kämpfen, die Grundideen der Aufklärung kämpfen, dass wir das einfach sagen, wir brauchen unsere Freiheit damit zunächst verdienen. Jeder Mensch ist Zweck an sich. Und dafür, glaube ich, und diese Grundüberlegungen, die hat man in den letzten 2 Jahrzehnten nicht mehr wirklich fundamentiert. Und damit sind sie auch Brüche geworden und erodieren. Und dass wir schon eine soziale Arbeit oder soziale Zusammenarbeit, wie ich es beschrieben habe, als innovative Methode sehen, die ins Zentrum auch des gelingenden Lebens steht und aber die Negation sozusagen eines gelingenden Lebens sieht und versucht, hier Räume zu schaffen, dass die Entwicklung in eine bessere geht. Die soziale Zusammenarbeit sehen wir also als progressive Form der sozialen Arbeit. Sie beseitigt Benachteiligung, sie will das tun, um überhaupt ein gutes, gelingendes Leben zu ermöglichen. Und damit muss sie streng subjektorientiert sein, den Einzelnen sehen, die Gruppe sehen, die Klasse sehen, die benachteiligte Schicht sehen. Sie muss ermächtigen und das Ziel muss immer der Zugewinn der Autonomie sein. Und damit ist soziale Arbeit ein zivilgesellschaftliches Handeln. Und da kommen wir jetzt zum Schluss, dass meine Idee war jetzt als Einstieg für die jetzt kommenden Speaker und Speakerinnen, so auf einer eher grundsätzlichen Betrachtungsebene versuchen zu rekonstruieren, dass also der Gesellschaftsrahmen sozusagen immer von uns Menschen abhängt, letztlich von der Hegemonie, also von der Mehrheit, die den gestaltet, dass er immer in der Geschichte von wenigen strukturiert worden ist und ein großer Teil der Gesellschaft hat darunter gelitten, im Feudalsystem, in Diktaturen, aber letztlich sind wir ja wir, die mehr sind und es liegt schon an uns, das zu gestalten und das ist möglich. Und die Leitlinie ist das gelingende Leben, um versuchen, das, was benachteiligt, strukturell und auch in der sozialen Arbeit direkt zu beseitigen und nicht aus Ideologie, sondern aus den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen, die sie brauchen und befriedigt benötigen, um ein gelingendes, gutes Leben zu führen. Und das beginnt natürlich beim Kind. Und wie immer, eine sozial gerechte und ökologische Welt ist möglich. Danke für die Aufmerksamkeit.
Im zweiten Vortrag geht es nun um die Vererbung demokratischer Teilhabe und um die sozialen Hürden, die viele Menschen davon abhalten, politisch aktiv zu werden. Tamara Ees, Demokratieberaterin und politische Bildnerin, beleuchtet, wie demokratische Teilhabe oder auch der Ausschluss davon von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ihr Vortrag zeigt eindrücklich, wie soziale Kränkung und Ungerechtigkeiten Menschen von der politischen Teilhabe abhalten.
In Österreich wird Bildung vererbt, wird Armut vererbt, auch Reichtum vererbt. Und ich möchte darüber sprechen, dass auch die Teilhabe an der Demokratie vererbt wird. Und damit meine ich nicht nur die Weitergabe der österreichischen Staatsbürgerschaft, wodurch dann das Wahlrecht an die nächste Generation weitervererbt wird. Ich meine vor allem auch die Beteiligungsneigung. Wer in eine Familie hineingeboren wird, wo alle das Wahlrecht haben, wo die Eltern, Tanten, Onkeln politisch aktiv sind, wo man schon als Kind zu Demonstrationen oder Sitzungen von Bürgerinitiativen mitgenommen wird, dort entwickelt man schon sehr früh, noch bevor man selbst dann wahlberechtigt ist, einen Habitus als politischer Mensch, fühlt sich berechtigt, befähigt, sich einzumischen. Und ich werde Ihnen heute von meinen Forschungen darüber erzählen. Zahlreiche davon habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Martina Zandonella unternommen. Und wir beginnen mit unserer großen Nichtwählerstudie, die wir vor mittlerweile auch schon wieder 4 Jahren durchgeführt haben. Und was Sie hier sehen, das sind typische Antworten, die wir bekommen haben, als wir die Menschen gefragt haben, also vor allem die Wahlberechtigten gefragt haben, wieso sie denn nicht wählen gehen. Und es gibt ja von Wahl zu Wahl, Nationalratswahlen sind noch immer quasi, haben eine höhere Wahlbeteiligung. Aber wenn wir uns anschauen, Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen, da geht die Wahlbeteiligung dann doch sukzessive nach unten. Und was wir hier lesen, das sind die Antworten, die uns Menschen gegeben haben, als wir gefragt haben, wieso wollen sie denn dieses Recht nicht wahrnehmen? Und die Haltungen, die Antworten, die wir da bekommen haben, da haben wir gesehen, es gibt viele, die uns erzählt haben, ja, schon als Kind hat mich das geprägt. Ich habe überlegt, mit meinen Kindern ins Wahllokal zu gehen. Aber ich will ihnen eigentlich nicht beibringen, dass Wählen etwas ändert. Das ist eine Illusion, hat uns jemand gesagt. Also quasi, dass diese Haltung, diese Einstellung gibt man eben auch schon an die Kinder weiter, ob man sie am Sonntag mitnimmt ins Wahllokal oder ob man selbst gar nicht hingeht und darüber spricht. Nein, eigentlich bringt das ja eh nichts. Was prägt denn viele dieser Nichtwählerinnen und Nichtwähler? Eine gemeinsame sozioökologische Lage. Das heißt, weniger Einkommen, wenig oder gar kein Vermögen, Armut oder Armutsgefährdung, geringere formale Bildungsabschlüsse und ein Erleben von einer sozialen Realität, wo einem Partizipation, Teilhabe vorenthalten wird, nämlich schon Teilhabe an der Gesellschaft, eben auch an der Konsumgesellschaft. Man vergleicht sich ja mit anderen, merkt, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Und ja, auch gesellschaftliche Anerkennung, die fehlt, gerade wenn man in bestimmten Jobs tätig ist, tätig sein muss, wo man eben auch nicht mitbestimmen kann. Und Demokratie ist etwas nicht etwas, was man einmal im Jahr an einem Wahltag unternimmt, sondern das sollte ja eigentlich eine Lebensform sein, auch in eine Arbeitsform sein. Und viele Menschen, gerade der unteren sozialen Klasse, haben diese Möglichkeit nicht, ihre eigenen Lebensumstände, ihre eigenen Arbeitsumstände auch mitzugestalten. Und diese Erfahrungen, die unsere Nichtwähler in der Studie gemacht haben, reichen eben ja vom nicht mitgestalten können, auch bis zu Demütigungen, nicht gehört werden, auch sozialen Kränkungen. Und das kumuliert dann in der Überzeugung, dass politische Beteiligung eh nichts ändert, weil das politische System und seine Vertreter, Vertreterinnen auch gar kein Interesse daran haben. Und dann verdichten sich auch die Erfahrungen und sozialen Lebensrealitäten, Teil dieses Systems, Teil dieser Demokratie zu sein oder eben nicht. Und wer sich gut in die Demokratie integriert fühlt, wer darauf vertrauen kann, dass die eigene Stimme zählt, der geht eher wählen und nimmt sein Wahlrecht eher wahr. Und uns interessierte eben auch herauszufinden, wer ist schon in Haushalten aufgewachsen, wo wählen gehen oder sich darüber hinaus zu engagieren eine wichtige Aufgabe war und wie gibt man das auch an die Kinder weiter, eben Kinder, die eben vielleicht später eben auch bald wahlberechtigt sind, gerade wenn sie eben auch in wahlberechtigten Haushalten aufwachsen.
Wenn Sie mehr über die Arbeit von Tamara Ees erfahren möchten, weitere Informationen zu unserer Expertin finden Sie unter www.tamara-ees.net. Diesen Link, weitere Informationen zur Nichtwählerstudie sowie zum Artikel Demokratie der Reichen, soziale und politische Ungleichheit in Wien von Tamara Ees und Martina Zandonella finden Sie in der Folgenbeschreibung dieser Podcast-Folge. Wie es um die politische Repräsentation junger Menschen in Österreich steht, erfahren wir im nächsten Vortrag von Magdalena Schwarz. Sie war viele Jahre Geschäftsführerin der Bundesjugendvertretung. Sie ist Expertin für Jugendpolitik und leitet das Team Jugendbildung und Vermittlung in der Abteilung Lehrausbildung und Bundespolitik bei der Arbeiterkammer Wien. Und sie ist Mitherausgeberin des ersten Jugendmonitors der Arbeiterkammer Wien, welcher im Sommer 2024 veröffentlicht wurde. Eine umfassende Studie, die zeigt, wie es um die Lebenssituation, um die politische Teilhabe und um die Perspektiven junger Menschen in diesem Zusammenhang steht.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine Krise. Junge Menschen sind in der Politik nicht repräsentiert. Was sagen junge Menschen dazu? Wir haben junge Menschen gefragt und deswegen möchte ich Ihnen gerne in meinem Vortrag die Ergebnisse des eben angesprochenen Jugendmonitors präsentieren. Wir haben Ihre Lebenssituation erhoben, wir haben Sie aber auch gefragt, was Sie zu den Themen Mitbestimmung oder auch der Teuerung sagen. Ich möchte Ihnen dann in einem zweiten Teil meines Vortrags sozusagen die Brücke schlagen von der Studie zum Thema der heutigen Tagung und die Frage stellen, wie geht politische Repräsentation junger Menschen? Steigen wir also gleich ein in die Studie, schauen wir, was die Zahlen uns erzählen. Der erste Durchgang des Jugendmonitors wurde eben dieses Jahr gemacht, 2024, und wir planen eine wiederkehrende Erhebung. Das heißt, wir wollen das alle 2 Jahre wiederholen, um auch eine Vergleichbarkeit über die Zeit herstellen zu können. Wir haben eine Stichprobe von 1200 jungen Menschen befragt. Die Antworten sind damit repräsentativ für ganz Österreich. Die Grundgesamtheit sind 16- bis 29-Jährige. Auch hier wieder der Grund der Vergleichbarkeit zu anderen Studien. Und sind eben junge Menschen mit Wohnsitz in Österreich. Wir haben eine Mischung aus Online- und Telefoninterviews gemacht, um auch unterschiedliche Zielgruppen hier gut erreichen zu können. Und wir haben es mit einer Schwankungsbreite von in etwa 3% zu tun bei diesen Ergebnissen. Und die Studie wurde durchgeführt von Foresight Research. Die Studienautorin ist Martina Zantonella. Warum macht die Arbeiterkammer überhaupt so eine Studie? Der erste Punkt ist, wir wollten herausfinden, anhand welcher Merkmale sich die Lebenssituation, die Lebenslagen junger Menschen unterscheidet und damit auch ihre Chancen, die Chancen, die sie haben. Wir wollten eine Studie machen, die für junge Menschen anschlussfähig ist, also sprachlich und inhaltlich, wo sie sich auch selbst einigermaßen wiederfinden können. Und wir wollen damit eine faktenbasierte Jugendpolitik unterstützen. Fangen wir gleich an mit dem Thema, mit dem ich auch eingeleitet habe, mit dem Thema politische Mitbestimmung. Wir haben junge Menschen gefragt, ob sie mit ihren Möglichkeiten politischer Mitbestimmung zufrieden sind. Und sie sehen, dass 42% aller Befragten angeben, sie würden gerne mehr mitbestimmen. 29% sagen, sie sind zufrieden. Der Rest würde gerne weniger mitbestimmen oder hat keine Angabe gemacht. Wir sehen also, dass ungefähr die Hälfte aller jungen Menschen gerne mehr politische Mitbestimmung hätte.
Die politischen Mitbestimmungswünsche junger Menschen sind also klar. Doch welche Faktoren prägen ihre Lebensrealität? Die Studie zeigt massive Einkommensungleichheiten und deren weitreichende Folgen auf.
Ich habe vorhin schon gesagt, was uns interessiert hat, war auch, was jetzt die Merkmale sind, anhand derer sich die Lebenslagen und die Chancen junger Menschen unterscheiden. Also welches Merkmal hat den größten Einfluss auf die Fragen, die wir gestellt haben? Ist das das Geschlecht? Ist das der Migrationshintergrund? Ist das vielleicht der Lebensraum, ländlicher Raum versus städtischer Raum? Wir haben dazu eben mehrere Merkmale, mehrere Eigenschaften zueinander in Beziehung gesetzt und geschaut, was sozusagen die höchste Signifikanz hat. Und es hat sich gezeigt, dass es eben tatsächlich dieses Einkommen ist. Und wir haben daher die jungen Menschen in 3 Gruppen unterteilt, die in sich weitgehend homogen sind. Und ich möchte Ihnen jetzt sozusagen diese Lebenssituation dieser 3 Gruppen ein bisschen näher beschreiben. Wir haben eben diese oberen 30%, die angeben, sie können von ihrem Einkommen gut leben und ihren Einkommen über dem Durchschnitt haben. Wir haben die mittleren 40%, die angeben, es reicht jedenfalls aus und ihr Einkommen liegt im Durchschnitt. Und wir haben diese unteren 30%, die angeben, es reicht nicht aus, ihr Einkommen liegt auch unter dem Durchschnitt. Wodurch zeichnen sich diese 3 Gruppen weiters aus? Wir auf die Frage, ob man auf Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung oder Kapitalanlagen zurückgreifen kann, geben 19% der oberen Gruppe an, ja, das gibt es bei uns, und 0% der unteren Gruppe. Mehr als 2/3 der oberen Gruppe kann mit Unterstützung, mit finanzieller Unterstützung durch die Eltern rechnen, aber nur 15% der unteren Gruppe. Und wieder mehr als 2/3 können auf ein substanzielles Erbe hoffen in der Zukunft, mehr als die Hälfte in der mittleren Gruppe, aber nur 8% in der unteren Gruppe. Das heißt, die untere Gruppe hat sozusagen jetzt wenig und kann auch nicht darauf hoffen, dass sie noch in Zukunft etwas bekommen wird durch intergenerationale Weitergabe. Noch eine weitere Beschreibung. Wir haben die Frage gestellt, würden Sie folgenden Aussagen zustimmen? Können Sie unerwartete Ausgaben in der Höhe von 1.300 Euro, können Sie sich nicht leisten? Ich kann mir eine Woche Urlaub an einem anderen Ort nicht leisten, oder ich kann mir nicht leisten, Freundinnen und Freunde nach Hause zum Essen einzuladen. Und Sie sehen hier, dass die untere Gruppe diese Fragen 6-mal öfter beantwortet als die obere Gruppe. Ich habe Ihnen angekündigt, uns hat interessiert, wie sich die Teuerung auf das Leben junger Menschen auswirkt. Und wir gehen jetzt nochmal kurz weg von diesen drei Einkommensgruppen. Wir haben verschiedene Themen abgefragt. Mussten Sie in den letzten 12 Monaten Einsparungen in folgenden oder Einschränkungen in folgenden Bereichen in Kauf nehmen? Sie sehen hier, wir haben hier alle möglichen Dinge abgefragt und wir sehen, dass immerhin fast die Hälfte aller Befragten angegeben hat, beim Lebensmitteleinkauf eingespart zu haben. Wir haben diese Antwortmöglichkeiten dann gruppiert, zu verschiedenen Themen zusammengefasst und wir sehen, dass von allen Befragten mehr als die Hälfte, 59%, angegeben hat, beim Thema Freizeitausgaben eingespart zu haben. Das betrifft also das Thema Urlaub, das betrifft das Thema Fortgehen, das betrifft auch das Thema Freizeitangebote nicht mehr in Anspruch nehmen zu können oder eingeschränkt. Weiterhin mehr als die Hälfte, 54%, haben angegeben, dass sie entweder ihre Ersparnisse aufgebraucht haben, dass sie sich Geld leihen mussten von Verwandten und Bekannten, dass sie ihr Konto, Bankkonto überziehen mussten und dass sie einen Kredit aufnehmen mussten. Ein Viertel aller Befragten, aller jungen Menschen konnte nicht umziehen oder musste umziehen. Und ein Fünftel aller Befragten konnte eine Aus- und Weiterbildung nicht so wie geplant beginnen oder musste eine Aus- und Weiterbildung abbrechen oder unterbrechen. Und wir sehen hier, dass sozusagen aufgrund der Teuerung sehr weitreichende Entscheidungen getroffen werden mussten, die sozusagen auch bis weit in die Zukunft hinein wirken werden. Das betrifft vor allem eben das Thema Schulden und das Thema Aus- und Weiterbildung. Und wenn wir uns jetzt diese Themen merken, Freizeit, Schulden oder Finanzen, Wohnen, Aus- und Weiterbildung, dann sehen wir, dass alle drei Einkommensgruppen, alle drei ökonomischen Gruppen, von denen ich eingangs gesprochen habe, betroffen sind, aber bei weitem nicht gleich. Das sind diese vier Kategorien, von denen, wo wir sozusagen die Angaben abgefragt haben. Und wir sehen, dass eben die untere Gruppe um ein Vielfaches mehr betroffen ist von all diesen Einsparungen. Und das sind keine banalen Einsparungen. Nehmen wir das Thema Freizeit. Freizeit ist für junge Menschen ein ganz wichtiger Bereich in der Freizeit. Und das wissen Sie, da passiert so viel. Wenn junge Menschen beispielsweise nicht an Musikkursen teilnehmen können, dann können sie ihre eigenen Talente nicht entwickeln, keine neuen Kompetenzen erwerben. Wer nicht im Fußballverein mit dabei sein kann, ist vielleicht von einer Peergroup ausgeschlossen. Weniger Freizeitangebote in Anspruch zu nehmen, bedeutet auch weniger soziale Kontakte und damit auch weniger soziale Unterstützung. Oder nehmen wir die Betroffenheit von finanziellen Einschnitten. Es ist genau die Gruppe, die nicht auf ein Erbe hoffen kann und die nicht auf Unterstützung von ihren Eltern hoffen kann, die Schulden aufnehmen musste, deren Ersparnisse aufgebraucht sind. Das heißt, hier entsteht ein Problem, das sie weit in die Zukunft begleiten wird.
Diese Zahlen verdeutlichen, Einkommensungleichheiten schränken die Möglichkeiten junger Menschen massiv ein. Doch es gibt Hoffnung. Durch gezielte Beteiligungsprozesse können junge Menschen gestärkt werden.
Der zweite Punkt wäre, wir müssen die richtigen Themen behandeln. Welche Themen werden politisch eigentlich bearbeitet? Die Sorgenthemen junger Menschen und das, was ihnen wichtig ist, das wissen wir. Das wissen wir auch aus anderen Studien. Der Jugendmonitor hat gezeigt, es ist die eigene finanzielle Lage, es ist der Leistungsdruck in der Schule, es sind Zukunftsängste. Und die Chance für die Politik, jungen Menschen zu zeigen, wir greifen eure Themen auf, wir finden Lösungen, wir finden politische Lösungen und wir achten nicht nur auf die Bedürfnisse der älteren Generation. Diese Chance, die würde es genau jetzt während der Regierungsverhandlungen geben. Hoffen wir also drauf. Und der dritte Punkt ist, dass die Politik anerkennen muss, junge Menschen sind immer betroffen und sie sind es vor allem in Krisen. Junge Menschen werden aber allermeistens vergessen, sie werden als Betroffene nicht sichtbar gemacht und sie werden auch nicht auf Augenhöhe adressiert. Und schon gar nicht werden ihre Interessensvertretungen rechtzeitig einbezogen. Den traurigen Höhepunkt hat das in der Coronavirus-Pandemie gefunden, wo die Bedürfnisse junger Menschen und insbesondere und allermeistens armutsbetroffener junger Menschen viel zu spät gehört wurden. Und die Folgen, die sehen wir bis heute, zum Beispiel bei der psychischen Gesundheit. Wie verhalten sich jetzt aber Repräsentation und Beteiligung zueinander? Von Beteiligung habe ich noch gar nicht gesprochen. Das möchte ich jetzt ganz kurz noch machen. Und wenn ich jetzt eben von Beteiligung spreche, dann meine ich eben diese ganz konkreten Beteiligungssettings, in denen junge Menschen Regeln, die in ihrem Umfeld gelten, mitverhandeln können. Beispielsweise mit dem Betriebsrat, beispielsweise in der Schule, durch die Schuldemokratie, aber zum Beispiel auch durch Projekte in Jugendzentren oder zum Beispiel auch in betreuten Wohnformen. Aber vielleicht auch nochmal andere Settings, wo Sie Haltungen zu verschiedenen Themen formulieren können, wo Sie Forderungen formulieren können, zum Beispiel für die Klimapolitik. Diese Settings, diese Beteiligungssettings, partizipative Formate, Das sind Orte der Ermächtigung, das sind Orte der Vergemeinschaftung, das sind Orte, wo, und das haben wir heute auch schon angesprochen, wo Demokratiehandeln erlernt wird. Denken Sie eben auch an die Ergebnisse des Jugendmonitors. Lehrlinge sagen, da wo es einen Betriebsrat gibt, dass sie öfter nach ihrer Meinung gefragt werden. Sie glauben mehr an die Wirksamkeit ihrer politischen Beteiligung. Sie nehmen häufiger an Wahlen teil. Das heißt, Beteiligung wirkt und Beteiligung stärkt. Und Beteiligung stärkt vor allem unsere Demokratie. Und davon brauchen wir tatsächlich einfach noch viel, viel mehr. Vor allem eben auch für vulnerable Gruppen. Aber Beteiligung alleine schafft noch nicht politische Repräsentation. Sie schafft noch nicht, dass die Anliegen junger Menschen politisch mehr gehört werden. Sie zahlt aber auf sie ein. Weil durch Beteiligungsprozesse ergeben sich Einblicke in Lebenswelten, die denen, die uns vertreten und die junge Menschen vertreten, anders oft gar nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, wir sollten die Ergebnisse von diesen Prozessen genau an diese Personen richten. Und wir dürfen damit nicht nur diese sinnbildlich älteren Herren vom Anfangsbild adressieren, sondern wir müssen auch an andere politische Player denken. Wir müssen auch an die Interessensvertretungen denken. Wenn man an junge Menschen denkt, dann ist sie natürlich als allererstes die Bundesjugendvertretung zu nennen, aber auch die Bundesschülerinnenvertretung oder die österreichische Hochschülerinnenschaft. Die alle haben das politische Mandat, die Interessen junger Menschen gegenüber der Politik zu vertreten. Und auch ihnen genützen diese konkreten Beteiligungsprozesse, zum Beispiel von armutsbetroffenen jungen Menschen, weil diese jungen Menschen sind so wie sonst überall auch in diesen Interessensvertretungen selbst nicht aktiv. Das heißt, wir können mit Beteiligungsprozessen bewirken, dass politische Akteurinnen die Anliegen junger Menschen besser verstehen. Und wir zahlen damit weiter noch einmal mehr auf das ein, was ich vorher erwähnt habe, nämlich einen parteilichen Diskurs, dass wir die Sorgenthemen junger Menschen besser adressieren und dass wir sie in Krisen nicht vergessen. Genau. Auch als Arbeiterkammer setzen wir uns gemeinsam mit den Gewerkschaften und insbesondere mit der österreichischen Gewerkschaftsjugend für die Anliegen junger Menschen ein. Ich möchte nur ganz kurz noch, das ist mein allerletzter Punkt, ein paar Beispiele nennen. Wir planen gerade den Youth Campus Vienna in einem partizipativen Prozess, wird ein Haus für alle jungen Menschen, ein selbstbestimmtes Haus für junge Menschen mit vielen Bildungsangeboten entworfen. Im Programm Arbeitswelt und Schule bieten wir kostenlose Workshops und Unterrichtsmaterialien an zu Themen, die junge Menschen beschäftigen, zum Beispiel eben auch demokratiepolitische Workshops. Die AK Jugend Stories sind ein Projekt, wo eine Gruppe junger Menschen sich künstlerisch und aktivistisch mit Themen auseinandersetzt, die ihnen wichtig sind. Es wurden hier bereits 2 Filme gedreht, einer zum Thema Beteiligung, einer zum Thema Klimakrise. Und natürlich setzen wir uns auch auf politischer Ebene dafür ein, dass die Anliegen junger Menschen gehört werden. Zum Beispiel für mehr Schuldemokratie, für bessere Rahmenbedingungen für Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Und ich möchte schließen mit einem Bild aus einem dieser 2 Filme, wo eine Gruppe junger Aktivistinnen gerade eine Ölkonferenz gestürmt hat. Und ich möchte auch schließen mit einem Satz, den ich gerne sage und den Sie gerne weiterverwenden können. Es wird sehr oft gesagt, dass junge Menschen die Zukunft sind und dass wir deswegen besser auf sie schauen sollen. Es ist aber nicht ganz richtig, weil junge Menschen sind die Gegenwart und in dieser Gegenwart haben sie Rechte. Und genau diese Rechte müssen verwirklicht werden. Vielen Dank.
Der Jugendmonitor 2024 zeigt also, junge Menschen haben klare Sorgen und Bedürfnisse. Von finanzieller Sicherheit bis hin zu mehr politischer Mitbestimmung. Und als Gesellschaft müssen wir sicherstellen, dass junge Menschen gehört und ihre Rechte verwirklicht werden. Jugendliche stehen heute vor vielen Herausforderungen, nicht zuletzt etwa durch den Einfluss sozialer Medien. Unser nächster Vortragender Fabian Reicher zeigt, wie man junge Menschen etwa auf TikTok erreichen und damit extremistischen Narrativen entgegenwirken kann. Als Sozialarbeiter und Autor arbeitet er direkt mit Jugendlichen, um zusammen Perspektiven zu schaffen, sogenannte Gegengemeinschaften zu fördern und damit jugendliche Wut und Frustration in etwas Positives zu verwandeln.
Es geht um dieses Buch, das ich 2022 mit der Anja Melzer gemeinsam geschrieben habe. Da geht es um 5 Jungs, mit denen ich gearbeitet habe, beziehungsweise noch immer Arbeit, die ich bei ihrem Ausstieg aus der dschihadistischen Szene begleiten durfte. Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Titel, die Wütenden. Für mich ist die Wütenden oder ist Wütendsein positiv besetzt. Also ich arbeite sehr, sehr gern mit Jugendlichen, vor allem deswegen, weil es dann auch so dieses Ungerechtigkeitsempfinden und eben diese Wut gibt auf die Welt, weil wenn man sich diese Welt anschaut, ist ja auch in den vorigen Vorträgen gut skizziert worden, dann kann man schon ziemlich wütend sein. Und uns geht es darum, in der Arbeit diese Wut zu kanalisieren und was Progressives draus zu machen. Genau. So, dann starten wir. Genau, also mein Name ist Fabian Reicher, mein Hauptjob ist bei der Beratungsstelle Extremismus, getragen vom Bundesnetzwerk Offene Jugendarbeit. Der Felix, mein Kollege, ist da draußen mit einem Bücherstand, beziehungsweise hier. Und wenn ihr Fragen zum Thema Extremismus habt, ruft gern bei uns an. Unser Hauptjob ist tatsächlich die Arbeit mit Multiplikatorinnen. Das heißt, wir unterstützen diejenigen, die dran sind, weil es nicht so leicht ist, in Beziehung zu treten, gerade wenn der Blickwinkel verengt ist, wenn Personen radikalisiert sind. Also die, die dran sind, sind die Richtigen. Das heißt, wir unterstützen euch, ihr seid unsere Hauptzielgruppe. Meldet euch gern bei uns, wenn ihr Fragen habt oder euch Sorgen macht um Jugendliche oder auch um Erwachsene. Also wir alle sind ja nicht gefeit davor, radikalisiert zu werden. Man hat es während Corona gesehen, dass sich auch die Generation Boomer sehr schnell abholen lässt von extremistischen Erzählungen, wenn sie dem Unmut einen Sinn geben.
Die Kontaktinformationen zur Beratungsstelle Extremismus finden Sie in den Shownotes. Fabian Reicher setzt auch auf innovative digitale Ansätze, um Jugendliche zu erreichen. Eine Schlüsselrolle dabei spielt die Plattform TikTok.
So, ganz kurz zu meinen Projekten. Man ist jetzt ganz links, die Wütenden, eben auf der einen Seite Buch, auf der anderen Seite habe ich auch eine Instagram-Seite, wo ich ein bisschen meinen persönlichen sozialarbeiterischen Alltag dokumentiere. Das heißt, ihr seht da ganz, ganz viel Content, vor allem Videos von und mit Jugendlichen. Ich bin kurz vor den 2000 Abos, das heißt, ich habe nichts dagegen, wenn wir diese Zahl annähernd erreichen nach diesem Vortrag, aber schauen wir mal, fade wird es auf jeden Fall nicht auf dieser Seite. Dann seht ihr in der Mitte Ahmed und Uwe, Kopp und Che, wer kennt denn das? Sehr stabil, ja, cool. Also Ahmed und Uwe, Ahmed ist eben einer der Jungs, mit denen ich schon sehr lange arbeite, der auch hier ein eigenes Kapitel hat, der hat den Polizisten Uwe kennengelernt und mittlerweile machen wir eben gemeinsam auf TikTok hauptsächlich Content. Darf ich kurz doch fragen, wer von euch ist auf TikTok? Okay, das hätte ich mir gar nicht erwartet. Also vielleicht auch nochmal ganz kurz vorab, wenn wir Jugendliche erreichen wollen, wenn wir politische Partizipation auch mit marginalisierten Jugendlichen pushen wollen, dann ist TikTok der Shit. Auch wenn es leider eine genauso geschissene App ist wie Instagram oder Facebook und irgendeinem Großkonzern bzw. der chinesischen Regierung gehört, aber die Kids sind dort. Wir sind aber nicht nur auf TikTok, wir haben auch dieses Buch geschrieben, beziehungsweise die Edith Meinert hat es eigentlich geschrieben. Die schreibt logischerweise auch ein bisschen besser als ich, also es ist sehr, sehr spannend. Damit sind wir gerade auf Buchtour durch die Stadt Wien Bibliotheken. Das ist richtig, richtig geil. Also ich liebe meinen Job und eben junge Leute zum Lesen zu begeistern durch authentische Vorbilder wie eben den Ahmed, der Wiener ist, der Tschetschener ist, der Muslim ist und auf der anderen Seite der Uwe, der ein waschechter Polizist ist. Und die zwei, so konträr sie auch sein mögen, aber online, ja, handeln sie sich die Themen gemeinsam aus. Es geht um die Fragen der Jugendlichen, es ist ein Q&A-Format. Die Fragen sind logischerweise polizeiliches Handeln, was darf ich nicht, aber eben auch natürlich Polizeigewalt, Racial Profiling und so weiter. Und wir versuchen diesen Themen, die für ganz, ganz viele Jugendliche, eben vor allem für marginalisierte Jugendliche, leider ein Thema sind, eben auch auf TikTok zu bringen. Und wir haben damit, seit 2 Jahren gibt es das Projekt jetzt ungefähr, 35 Millionen Views erzielt. Also nochmal, um das sich anzuschauen, TikTok ist wirklich der Shit, der Algorithmus ist der Shit und man kann wirklich gut Reichweite erzielen. So, letztes Projekt, Im Schatten von Wien, hat das schon mal wer gehört? Okay, kein Problem. Ah, super, eine Person. Kein Problem, ihr seid nämlich eh nicht die Zielgruppe von dem Film, also keine Sorge. Es ist ein Filmprojekt, der Regisseur ist tatsächlich der gleiche wie von den AK Jugend Stories, der Maher Yildiz, von dem er super bridged zum vorigen Vortrag. Wir haben mit Jungs aus dem 22. und 12. Bezirk am Schöpfwerk und Rennbahnweg waren wir da hauptsächlich unterwegs, uns ihre Geschichten quasi mit ihnen gemeinsam angeschaut und haben daraus einen Kurzfilm gemacht. Der heißt Im Schatten von Wien. Richtig geiler Titel, finde ich übrigens. Und die Premiere war im Februar 2024 im Gartenbaukino. Die Vorstellung war innerhalb von 2 Stunden, 3 Stunden komplett ausverkauft und Die meisten von euch werden schon im Gartenbaukino gewesen sein. Üblicherweise ist hier eher das Milieu aus dem 6., 7. Bezirk, so das linksliberale Bürgertum, Hipster könnte man sagen. An dem Abend der Premiere war die Bomberjackendichte sehr, sehr hoch. Das heißt, so die Geschichten der Jugendlichen vom Rand ins Zentrum zu bringen, darum geht es uns in unserer Arbeit. Genau, wir arbeiten übrigens gerade am zweiten Teil, seht ihr auf der Instagram-Seite.
Neben der digitalen Arbeit spielt die Förderung positiver Gemeinschaften eine zentrale Rolle in Fabian Reichers Ansatz.
Die Medien schreiben, wenn sie über die Jugendlichen von mir, also mit denen ich auch arbeite, sprechen meistens von Parallelgesellschaften, das ist auch so ein Wording, das so beliebt ist. Ich spreche lieber von Gegengemeinschaften. Positives Reframing ist so ein bisschen das Zauberwort, weil wenn meine eigenen Meinungen, meine Haltungen und auch das, was mir wichtig ist, im medialen Diskurs nicht abgebildet wird, im gesamtgesellschaftlichen Diskurs nicht abgebildet wird, sondern immer in ein negatives Licht gesteckt wird, dann werde ich mich natürlich meinesgleichen unter Anführungszeichen mit Leuten, wo die ähnliche Erfahrungen teilen, zusammentun. Und das Positive ist, wir können diese Gegengemeinschaft stützen, fördern und vor allem die progressiven Elemente darin fördern.
Der Ansatz von Fabian Reicher basiert auf einem bewährten pädagogischen Konzept, das Jugendlichen hilft, ihre Perspektiven zu erweitern.
Und wie das geht, habe ich jetzt noch vorbereitet. Wer kennt diesen Mann? Paulo Freire, Pädagogik der Unterdrückten. Das ist ein sehr alter Klassiker in der sozialen Arbeit auch. Also es war ein südamerikanischer Pädagoge, der die Pädagogik der Unterdrückten entwickelt hat. Und ich habe gemeinsam eben mit meinen Leuten, mit meinen Kolleginnen die Pädagogik der Unterdrückten, Pädagogik der Wütenden getauft und auf unsere Zeit und TikTok übertragen. Die Pädagogik der Wütenden kombiniert Elemente der sozialen Arbeit, also Streetwork, Community Work mit Jugendkulturarbeit, die Arbeit mit Peers in diesen Gegengemeinschaften eben und über die Zusammenarbeit auf der Content-Ebene, weil alle wollen viral gehen oder sehr viele wollen viral gehen, gelingt es eben tatsächlich auch schwer erreichbare, sehr marginalisierte Gruppen, damit mit ihnen in Beziehung zu gehen. Es funktioniert wirklich, wirklich nice. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie das funktioniert. Also die Jugendlichen da abholen, wo sie stehen. Ich habe es ja schon gesagt, für den Film zum Beispiel im Schatten von Wien sind wir rausgegangen, Schöpfwerk, Rennbahnweg, haben Hallo gesagt und haben gesagt, Jungs, zeigt uns unseren Blog. Was sind da die Orte, die euch wichtig sind? Dann haben wir halt coole Poserfotos gemacht, kurze Clips dazu aufgenommen und das raufgehaut. Wichtig ist das ernsthafte Interesse an ihrer Lebenswelt. Das ist nämlich das, was Jugendliche natürlich spüren. Das alternative Beziehungsangebot funktioniert eben über die Zusammenarbeit auf der Content-Ebene, das habe ich eh schon gesagt, und Partizipation ist das Schlüsselwort. Also der erste Ebene ist, die Kids abzuholen, Streetwork bzw. andere Formen der aufsuchenden Arbeit. Das zweite ist eben Community Work. Das heißt, wir wollen ihnen nichts wegnehmen, keine Begriffe, die für sie wichtig sind, wegnehmen. Stichwort Ehre zum Beispiel. Ehre ist für mich ein Begriff, der ist verbrannt durch SS und Nationalsozialismus. Für die Kids, mit denen ich arbeite, ist es aber ein sehr wichtiger Begriff. Und ich kann ihnen den Begriff wegnehmen. Na, kann ich nicht, das funktioniert nicht. Ich kann dagegen arbeiten. Oder ich schaue mal an, okay, was heißt für uns gemeinsam Ehre? So, Ehre kann ja auch was Positives sein. Mir ist es wichtig, dass ich mich nicht verstelle, dass ich mich nicht verbiege, dass ich für die Armen da bin. So, das sind alles ehrbare Begriffe. Vor allem in der tschetschenischen Kultur gibt es da auch einen Begriff, den Weg des Konachs, also jemand, der Verantwortung für Schwächere in der Gemeinschaft übernimmt. Ist doch geil, oder? So, also mit diesen Begriffen arbeiten, anstatt sie ihnen wegzunehmen. Und was dann auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist Aktion und Reflexion. Das ist nämlich das Paradigma von Paulo Freire, Pädagogik der Unterdrückten. Also es reicht nicht nur, über die Dinge zu reden, über die Themen zu reden, man muss auch etwas tun. Und leider sind wir linke Progressive da sehr schlecht im Tun. Also wir reden sehr, sehr viel und sehr, sehr lang und überlegen uns immer, warum kann ich was nicht ballern? Also Videos jetzt, darum kann ich was nicht ballern. Statt dass wir mehr ballern wie die Rechten, so AfD-Stichwort, 75% der politischen Inhalte, weil sie einfach da sind und ballern so. Ich würde mich freuen, wenn ganz viele von euch jetzt Bock haben, auf TikTok zu gehen und auch mit Jugendlichen Content zu machen. Genau. Danke euch.
In seinem Vortrag konnte Fabian Reicher zeigen, wie moderne Ansätze in der Sozialarbeit Jugendliche stärken und neue Wege der Prävention öffnen können. Und wie wichtig es ist, Jugendliche in ihrer Lebenswelt zu erreichen und ihre Perspektiven ernst zu nehmen. Weitere Informationen zu den genannten Projekten finden Sie in der Folgenbeschreibung. Im letzten Vortrag betreten wir die Welt der Sozialforschung und zwar mit einem ganz besonderen Fokus. Wie nehmen armutsbetroffene Kinder und Jugendliche Politik wahr? Warum fühlen sie sich oft ausgeschlossen und welche spannenden Ideen und Perspektiven bringen sie ein, wenn sie gefragt werden? Hanna Lichtenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Fachexpertin für Sozialpolitik, und Judith Ranftler, Leiterin des Bereichs Soziale Arbeit und Sozialforschung bei der Volkshilfe Österreich, geben Einblicke in ihre Forschungsergebnisse.
Vielen Dank, dass Sie so lange geblieben sind und wir Ihnen jetzt noch etwas aus unserer Forschung vorstellen dürfen. Und zwar haben wir zwei Sachen mitgebracht, die wir in den letzten 1,5 Jahren gemacht haben. Zum einen eine quantitative Umfrage, bei der wir das Demokratieverständnis und das Politikverständnis von armutsbetroffenen Menschen über 16 Jahren abgefragt haben. Dabei haben wir uns an unterschiedlichen bestehenden Umfragen orientiert und versucht auch herauszufinden, gibt es da einen Unterschied zwischen armutsbetroffenen und nicht armutsbetroffenen Personen. Und das Zweite, was wir Ihnen heute vorstellen wollen, das ist so richtig Work in Progress. Da sind wir am Freitag mit der Codierung fertig geworden. Also eher ein Einblick in unsere laufende Forschung. Die Fokusgruppen haben wir gemacht, 3 verschiedene, mit armutsbetroffenen Kindern. Und da wollten wir wissen, wie stellen Sie sich Politik eigentlich vor? Wie stellen Sie sich den Alltag von Politikerinnen vor? Aber auch, was ist das Gefühl, das Sie haben, was Ungleichheit ist? Was ist Armut für Sie? Was ist Reichtum für Sie? Und wie schauen Sie da drauf? Was hat uns bei dem quantitativen Fragebogen der Erwachsenen oder jungen Erwachsenen interessiert? Wir wollten wissen, ob die Personen an Wahlen teilnehmen konnten. Für uns ist das natürlich ein großes Thema, dass viele Klientinnen und Klienten zum Teil nicht wahlberechtigt sind. Wir wollten aber auch die Einstellung zur Funktionsweise der Demokratie erfahren. Wir wollten wahrnehmen, ob es Handlungsspielräume aus der Perspektive der Betroffenen gibt, wie sie in die Zukunft schauen, ob sie pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft schauen, ob sie zufrieden oder unzufrieden mit scheidenden Bundesregierungen sind, aber auch, ob sie das Gefühl haben, gehört zu werden, einen Unterschied machen zu können. Und dafür haben wir Klientinnen und Klienten der Volkshilfe befragt, unter anderem aus dem Projekt Mut schaffen. Novarock gab es eine Kooperation, da haben wir die Personen befragt, die von uns unterstützt worden sind. Auch ein Projekt der Volkshilfe Wien hat an der Befragung teilgenommen und einige Personen aus den Fonds, die die Volkshilfe hat, Kindergesundheit sichern und Lernen möglich machen. Warum machen wir das als Volkshilfe? Erich Fenninger hat schon gesagt, wir versuchen, soziale Arbeit, Sozialwissenschaft und unsere Lobbyarbeit zusammenzudenken. Und das ist eben ein Beispiel dafür. Und wir befragen damit eine Gruppe, die in der Sozialwissenschaft als hard to reach gilt. Also eine Gruppe, die in vielen quantitativen Befragungen einfach nicht erfasst wird oder nicht in ausreichendem Maße erfasst wird. Und auch wenn unsere Studie nicht repräsentativ ist, gibt sie einen Einblick in die Perspektiven armutsbetroffener Menschen.
Was genau die beiden Expertinnen erforschen und warum es so wichtig ist, die Perspektive armutsbetroffener Menschen einzubringen, hören wir jetzt.
Die Umfrage war von August bis September 2024 im Feld, eine Zeit, in der wir einen dynamischen Wahlkampf erlebt haben, und das ist natürlich auch deutlich geworden in den Interviews. Das sind Telefoninterviews und Online-Befragungen und wir haben 202 Personen erreichen können. Und Judith wird jetzt einige Ergebnisse vorstellen.
Genau. Genau, ich werde einen Einblick geben in die Ergebnisse dieser Umfrage. Zuerst nochmal, wen haben wir eigentlich befragt? Wir sehen hier, dass es 32%, zwei Drittel, wollte ich sagen, Frauen sind, ein Drittel Männer. In der Altersverteilung sticht die Gruppe der ungefähr 30- bis 40-Jährigen heraus. Das ist dadurch erklärbar, dass wir sehr viel mit Familien arbeiten und daher auch da einen Schwerpunkt haben. Wenn wir darauf schauen, woher kommen die Menschen, welche Staatsbürgerinnenschaft haben sie, sehen wir, dass die Hälfte der Befragten österreichische Staatsbürgerinnenschaft hat, ein Viertel kommt aus Drittstaaten, das andere verteilt sich auf EU-Bürgerinnen und EWR-Staatsbürgerinnen. Aber auch in der Verteilung der Bildung und Ausbildung, die die Personen genossen haben, ist es eine sehr gute Verteilung aus unserer Sicht. Es gibt sowohl Personen, die keinen formalen Bildungsabschluss haben, aber auch welche mit einem Uni-Abschluss und eben in der Mitte mit einer Fachausbildung ist die Mehrheit zu finden. Die Ergebnisse zu den Fragen, die wir gestellt haben zum Thema politische Partizipation, sehen wir einerseits auf dieser Folie, dass diese Frage von nicht formaler politischer Partizipation eigentlich zeigt, dass viele der Befragten wenige oder keine dieser Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Ich glaube, es ist zu klein, um es zu sehen, aber es sind hier beispielsweise Bürgerinneninitiativen genannt, aber auch die Teilnahme an einer Petition, einer Unterschriftensammlung. Aber 44% sagen, dass sie keine dieser Möglichkeiten in Anspruch genommen haben oder eben dann die jeweilig niedrigeren Zahlen, was schon auch ein interessantes Ergebnis ist. Besonders interessant war aus unserer Sicht aber diese Frage, die sich nach der politischen Aktivität eher in einem formalen Sinn gestellt hat. Es haben 41% der Betroffenen an der vergangenen Nationalratswahl teilgenommen. Das war eben 2019, weil die Umfrage war kurz vor der aktuellen Nationalratswahl. Und das ist schon ein besonders interessantes Ergebnis, weil das, wenn Sie sich erinnern, dass nur ungefähr die Hälfte die österreichische Staatsbürgerinnenschaft hat und diese 41% sich aber auf die Gesamtgruppe beziehen, eigentlich zeigt, dass fast 80% der Befragten auch an der vergangenen Nationalratswahl teilgenommen hatten, eben von denen, die auch wahlberechtigt sind.
Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen also ein gemischtes Bild. Einerseits eine überraschend hohe Wahlbeteiligung unter den Wahlberechtigten, andererseits großes Misstrauen gegenüber politischen Institutionen. Doch was bedeutet das für die politische Teilhabe und welche Rolle spielen hier finanzielle und soziale Hürden? Hanna Lichtenberger gibt uns im nächsten Teil mehr Einblick. Es geht um die Jüngsten unserer Gesellschaft. Was denken Kinder über Armut, Reichtum und Gerechtigkeit? Die Antworten sind überraschend und zeigen, wie stark gesellschaftliche Narrative ihr Denken prägen. Und auch, wie kreativ sie mit schwierigen Themen wie Ungleichheit umgehen. Was haben also die Fokusgruppen zutage gefördert?
Und vor dem Hintergrund hat uns natürlich auch interessiert, wie das Kinder sehen. Diesen quantitativen Fragebogen haben wir diesmal nicht mit Kindern durchgeführt. Wir haben Erfahrungen damit, quantitative Befragungen, wenn es um Corona gegangen ist, mit Kindern und Jugendlichen zu machen. Und für diese Frage der Demokratie und Ungleichheitsperspektiven haben wir uns aber für die Methode der Fokusgruppe entschieden, die ja bei Kindern auch umstritten ist. Aber zuerst, was wollten wir wissen? Eben, wie sie sich Politik vorstellen, welche Denkfiguren sie zu Ungleichheit, Armut, Gerechtigkeit, Reichtum haben und welche Vorstellungen von politischer Veränderung. Wir haben 3 Fokusgruppen zwischen April 2023 und Mai 2024 gemacht, mit zwischen 5 und 7 Kindern pro Gruppe. Und das sind alles Kinder, deren Eltern bei uns Klientinnen und Klienten sind. Die haben alle ihren Wohnsitz in Wien, das hatte organisatorische Gründe. Und die Fokusgruppe im Mai 2024 im April 2024 wurde finanziert durch Unterstützung der Gruppe zusammen. Wir haben uns da in diesem Forschungsprojekt oder in diesem Ansatz, den wir da versucht haben, orientiert an einer Studie, die es schon gibt zu Demokratievorstellungen bei Schülerinnen und Schülern. Und wir wollten eben wissen, gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zu den armutsbetroffenen Kindern und haben uns deshalb zumindest in diesem Teil zu den Politikvorstellungen eben an dieser bestehenden Studie orientiert und hinzugefügt haben wir aber dann dieses Sprechen über Armut, über Ungleichheit, über Reichtum. Die Kinder haben sich Namen ausgedacht. Es kommen gleich verschiedene Figuren, die sie aus Film und Fernsehen und Büchern kennen. Wundern Sie sich nicht darüber. Die Kinder durften auch zwischendrin entscheiden, dass sie heute dann doch nicht Cat, sondern Hermine Granger sein wollen. Zu den Ergebnissen. Wir haben die Kinder gefragt, was stellen sie sich eigentlich vor, was ist Reichtum? Und da kommen ganz unterschiedliche Antworten, ab 1 Million oder wenn man einen eigenen Raum für die Autos hat. Aber sie stellen auch einen starken Konnex zur Bildung her. Also sie sagen zum Beispiel, ja, wenn man an der Universität war, an einer ganz besonderen Universität, zum Beispiel Oxford oder sowas, studieren konnte. Und auch wenn ein Kind hat gesagt, ja, also reich kann man werden mit guten Berufe, wofür du eine Schule brauchst, die nicht die Mittelschule ist. Was sind Gründe für Reichtum? Da ist auch Bildung genannt worden. Reiche Menschen kennen sie vor allem aus Filmen. Es gibt keinen persönlichen Bezug zu Reichtum. Sie wissen, dass Erbschaft eine Rolle spielt, aber besonders für sie steht das Thema Arbeit im Zentrum. Ihre Überzeugung ist, reich wird man, wenn man so richtig hart arbeitet und eben, wenn man in die Schule geht oder auf eine Universität geht. Beim Thema Armut sind wir auf ein Phänomen gestoßen, das wir schon aus anderen Forschungsprojekten kennen. Wenn man mit Kindern über Armut redet, dann ist die erste oder die zweite Assoziation, die sie dazu haben, absolute Armut, Obdachlosigkeit zum Beispiel. Und das war auch in unserem Fall so. Wir haben gefragt, woran würde man Armut erkennen? Und dann nennen sie eben zum Beispiel Leute, die kein Haus haben oder die auf der Straße Suppe essen. Und erst im zweiten Schritt, und das war auch ein positives Ergebnis dieser Fokusgruppen. Erst wenn wir in der Diskussion vorankommen, dann werden auch relative Armutsdefinitionen genannt. Und dann erst im weiteren Verlauf sprechen sie auch über ihre eigene Situation. Was sind Gründe aus ihrer Perspektive für Armut? Fehlende Erwerbsarbeit. Sie verbinden auch die Themen Flucht und Armut. Das Thema Bildung, auch in der Negation zu Reichtum und auch Krankheit. Und was auch deutlich geworden ist, ist, in ihren Armutsvorstellungen ist es so, dass arme Menschen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger sind, die arbeiten, aber die bekommen eben nicht so einen hohen Lohn. Sie sind nicht passiv, sondern sehr aktiv. Und auch da unterscheidet sich ihre Vorstellung von dem, was in der Gesellschaft präsent ist.
Wenn es um Demokratie geht, zeigt sich, Kinder haben klare Meinungen, aber auch viele Unsicherheiten. Von der Bedeutung von Wahlen bis hin zur Frage, für wen Politik überhaupt gemacht wird. Die Diskussionen sind genauso spannend wie aufschlussreich. Hanna Lichtenberger erklärt uns mehr zur Denkweise der Kinder.
Und erst im weiteren Verlauf dieser Fokusgruppen in allen dreien sind wir dahin gekommen, dass sie eben Hinweise auf ihre eigene Erfahrung geben, auf ihre eigene Armutserfahrung. Das hat sich besonders im Bereich der sozialen Teilhabe gezeigt und auch besonders an dem Punkt, wo wir dahin gekommen sind, dass sie über die Kindergrundsicherung sprechen. Bei der Funktionsweise der Demokratie zeigen sie ein bisschen Unsicherheiten in allen Altersgruppen, was den Modus der Wahlen angeht. Sie wissen, dass Demokratie manchmal auch ein Kompromiss ist und dass es die Arbeit am Kompromiss ist. Sie sind Republikanerinnen, könnte man sagen. Sie wissen um die Vorteile der parlamentarischen Demokratie, sind eher kritisch gegenüber Monarchien. Und sie haben das Gefühl, für wen wird Politik gemacht? Für die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ein Kind hat zum Beispiel gesagt, wenn ich Staatsbürger bin, dann gelten die Gesetze auch für mich. Also eine hohe Frage, bin ich ein Teil der Gesellschaft, wenn ich eben keinen Zugang zur Staatsbürgerinnenschaft habe? Erwachsene nennen sie und Besitzende werden von ihnen als Gruppe anerkannt, die ja eine Möglichkeit hat, gehört zu werden oder gehört werden soll, für die Politik gemacht wird. Bei dem Themenkomplex Parteien und Politikerinnen haben wir bemerkt, dass die Kinder das eigentlich nicht so schlimm finden, wenn sich die Parteien streiten. Aber es ist gut, dass es Wahlen gibt, hat ein Kind gesagt, damit die sich nicht prügeln um die Posten. Ein interessantes Ergebnis war auch, dass die Kinder den Bürgermeister Ludwig viel besser kennen als den Karl Nehammer. Und in einer Vergleichsstudie, die ich schon erwähnt habe, war es eben so, dass Angela Merkel viel präsenter war und auch mit ihren außenpolitischen Themen viel präsenter war. In unserem Fall war es so, dass eben der Bürgermeister Ludwig viel bekannter war, dass die Kinder zum Teil lokale Politikerinnen und Politiker kennen und dass das, was der Karl Nehammer macht, in seinem Arbeitsalltag eigentlich nicht wirklich bekannt ist. Sie haben das Gefühl, er arbeitet viel mit Zettel und er fahrt wild durch die Gegend und schüttelt Hände. Also eher eine repräsentative Tätigkeit, während die Macht des Bürgermeisters in ihrer Perspektive unendlich zu sein scheint. Der kann die Mieten reduzieren, das könnte er vielleicht, die Löhne erhöhen, er kann direkt in die Preise eingreifen, er kann die öffentliche Ordnung herstellen, er kann Unternehmen anleiten direkt und er kann Reichtum umverteilen und Armut bekämpfen. Also dem Bürgermeister werden sehr hohe Kompetenzen zugestanden, aber selber wollen sie keine Politikerinnen sein. Ein Kind sagt, also Tobi, unser Kollege sagt, und stell dir vor, du wärst 4 Jahre der Bürgermeister. Was könntest du da alles machen? Und Harry Potter sagt, also ich würde es nicht aushalten. Und Peter Parker sagt, da hätte ich echt Kopfschmerzen. Und Harry Potter sagt dann nochmal, da muss ich echt viel entscheiden. Auch wenn ich will, ich würde es nicht mal eine Woche überleben. Interessant ist auch die Frage, wer glauben Sie, dass gehört werden muss? Und da ist eben dieses Zitat von einem Kind, das ich schon angeschnitten habe, das sagt, sie findet es nicht so schlimm, wenn die Politiker nicht zuhören auf die Kinder, weil ich habe kein Haus oder so. Ich wohne mit Familie. Also da haben wir uns gefragt, ob sozusagen die Infragestellung der eigenen Relevanz für das politische solange nicht schlimm ist, solange man eben keine Verantwortung oder keine Kosten tragen muss. Leider können wir Ihnen kein Audio-File vorstellen von der Fokusgruppe, um die Identität der Kinder, ihre Anonymität zu wahren. Aber als wir Ihnen gesagt haben, was die Kindergrundsicherung ist, da waren die Kinder ziemlich aus dem Häuschen, fanden das voll super. Und das war auch der Moment, wo richtig Dynamik in unsere Fokusgruppe gekommen ist. Sie finden, dass das voll super ist. Und ein Kind sagt da, das wäre super cool, weil das Höchste, was ich in der Hand hatte, also wirklich mir gehört hat vom Geld, das waren 10 Euro oder 15, mein Taschengeld. Und etwas mehr in der Hand zu haben, das wäre echt cool, das wäre echt, oh mein Gott, ich habe hier 600 Euro in der Hand. Dann habe ich sie gefragt, ob das eine verrückte Idee ist oder eine gute in einer anderen Fokusgruppe. Und sie sagen, es sei eine gute Idee, eine sehr gute Idee. Da waren wir natürlich stolz auf uns. Weil ihr wisst, dass wir, oder Sie wissen, dass wir uns sehr für die Kindergrundsicherung einsetzen und ich bin schon über der Zeit. Ich schaue kurz. Die Kinder haben dann auch unterschiedliche Dinge genannt, die sie ausgeben würden für sich. Und da ist ganz deutlich geworden, dass das Thema Geld und Geldmangel in den Familien sehr präsent ist. Sie geben es, also das, was sie gerne damit machen würden, sind Fragen der sozialen Teilhabe. Sie würden gerne Schulsachen kaufen, die kaputt gegangen sind. Sie würden gerne Dinge ausprobieren, die bis verschlossen sind für sie. Und wir merken wirklich dieses Sprechen darüber, wenn dein Haushalt abgesichert ist, was würdest du dir dann vorstellen? Da bricht dann ganz viel auf. Und in diesem Sprechen über die abgesicherte Situation, über die Alternativen, wird dann auch deutlich, wo eben bei Ihnen bisher ein Mangel, eine fehlende Ressource da ist.
Ein Thema, das also nicht nur bei den Kindern besonders für Begeisterung sorgt, sondern auch im aktuellen politischen Diskurs, ist die Kindergrundsicherung. Denn es zeigt sich, wie wichtig finanzielle Sicherheit für soziale Teilhabe ist und wie stark Geldmangel den Alltag von Kindern prägt. Die Ergebnisse machen klar. Hier gibt es viel zu tun.
Bei den Kindern war das Thema soziale Ungleichheit nicht sehr präsent. Sie haben einen starken Bezug auf Lohnarbeit und Bildung und das entspricht ja auch den gesellschaftlichen Narrativen. Wir sprechen ja nicht davon, dass Reichtum davon kommt, dass man viel erbt. Wichtigster Weg, wie man in Österreich zu Geld kommt, sondern wir tun so, als wäre es über Lohnarbeit oder über Bildung und sie haben das auch ganz stark verinnerlicht. Sie haben aber Differenzwahrnehmungen. Das wird auch deutlich. Sie haben bei dem Thema Macht die Vorstellung von Einzelpersonen und sie erleben auch subjektiv Adultismus in Bezug darauf, welche Rolle sie selber im politischen System haben, schätzen das gering. Und was ganz deutlich in unseren Fokusgruppen auch geworden ist, dass Schule kein demokratischer Ort ist. Schule ist ein Umschlagplatz von Armut, wie es Barbara Rothmüller hier in einem Kinderarmutssymposium vor einigen Jahren genannt hat. Und sie erleben dort nicht das Gefühl, dass ihre Meinung zählt. Und aus unserer Perspektive ist ein interessantes Ergebnis dieser Fokusgruppe, dass dieses Lernen, dass meine Meinung in der Schule wenig zählt, dass ich dort nicht mitbestimmen darf, auch etwas, was das Lernen von Demokratie in der Gesellschaft stark verhindert. Wir haben da nochmal diesen Unterschied zu dieser bestehenden Studie, die nicht armutsbetroffene Kinder in den Blick nimmt. Es gab Parallelen, aber es gab auch Unterschiede. Ein großer Unterschied ist eben diese Frage, welche Bekanntheit oder Durchdringung hat der Karl Nehammer oder eben nicht und Michael Ludwig auf der anderen Seite. Und auch wo haben Sie das Gefühl, wo werden die Entscheidungen getroffen, die Sie treffen? Das war ein Schnelldurchlauf durch die Fokusgruppen. Da ist noch ein bisschen Literatur drinnen. Und wir stehen gern für Fragen zur Verfügung, was unsere Fokusgruppen angeht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war das Volkshilfesymposium 2024. Ich will was sagen. Partizipation von armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen. Die Beiträge der Vortragenden haben gezeigt, wie wichtig es ist, armutsbetroffene Kinder und Jugendliche nicht nur zu unterstützen, sondern ihnen eine echte politische Stimme zu geben. Zur Verabschiedung übergeben wir noch einmal an Erich Fenninger.
Ich möchte mich bei euch und bei Ihnen recht herzlich bedanken fürs Kommen. Ich hoffe, wir haben die Erwartungen erfüllt mit den vielen Vorträgen und auch mit den Fragen. Danke an alle Vortragenden und Vortragenden heute. Ich denke mir, das war eine Riesenbereicherung. Ich möchte mich bei der AStA recht herzlich bedanken für die Moderation. Danke vielmals. Und natürlich am Ende nochmal beim Areal, das wir nutzen durften. Es ist ja schon was Besonderes, heute hier zu sein, beim Sozialministerium, das das mit ermöglicht und auch Beiträge dafür liefert. Und am Schluss noch bei unserem Team, der das heute ausgerichtet hat, inhaltlich Udo Tranftler, Hanna Lichtenberger, habe ich schon erwähnt, die Caro Wachowski und die Sonja Schmeißl für die Organisation. Danke vielmals bei euch und ein gutes Heimfahren.
Schön, dass Sie akustisch beim Volkshilfesymposium 2024 bzw. bei dieser Sonderfolge von Fenninger trifft dabei waren. Weitere Informationen zu diesem zentralen Thema der Volkshilfe finden Sie unter www.kinderarmut-abschaffen.at. Die zweite Staffel dieses Formats wird im Frühjahr 2025 erscheinen. Im Fokus stehen erneut die Themen Armut, Gerechtigkeit und Demokratie. Und zusammen mit ExpertInnen, Prominenten und InfluencerInnen werden wieder soziale Realitäten erkundet und die Politik gefordert. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.